Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Ja, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu der 66. Folge von unserem Voll-Rein-Podcast. Und es ist wieder eine spezielle Folge. Das Mal haben wir einen sehr speziellen Gast. Und zwar darf ich nebst dem Oskar natürlich den Fadri Barandun bei uns begrüßen. Und Fadri, du musst gerade sagen, wenn ich deinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe, weil das muss man vielleicht als Bündner oder als Engadiner doch noch anders sagen.
Hey, nein, das stimmt im Fall voll. Das Fadri Barandun, das ist perfekt. Ich kenne ganz viele Versionen von meinem Namen, aber so schön wie du hat es noch selten einen auf den ersten Anlauf gesagt. Ja. Perfekt.
Doch gut. Das in voller Manier natürlich richtig abgeholt. Und Fadri, schön bist du bei uns. Wir haben ja eine Vorgeschichte. Also wir kennen uns ja durch das Athletes Network. Du bist jetzt mittlerweile auch Teil von dem Club, wo wir die jungen Wilden nennen.
Genau. Und, wo gleich alt sind wie wir.
Nebenbei bist du... Wo alle gleich alt sind wie wir, genau. Und nebenbei bist du Mountainbiker, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Ja, merci vielmals. Cool, dass ich da dabei sein darf. Und ja, die vollen Wilden, das ist natürlich auch eine Ehre, wo mir da zu gut kommt, ja. Und ja, richtig, ich bin Mountainbiker. Disziplin Marathon. Genau. Und hocke im Moment in Südafrika.
Im Dunkeln muss man ja sagen.
Es ist wirklich sehr
komisch. Ja, richtig. Es ist ein bisschen speziell. Ich sehe da zwei helle Gesichter und ihr zwei sehen leider nichts. Es ist noch speziell da, wird von Zeit zu Zeit gibt es so geplante Stromunterbrüche. Und da wird wirklich einfach in der ganzen Region um 8 Uhr der Strom abgestellt. Und ja, wir haben jetzt so eine kleine Batterie, dass man gleich irgendwie noch kann, das Handy oder so aufladen, aber sonst geht Licht, ist dunkel und auch kochen muss man schon schauen, dass man das bis um 8 Uhr gemacht hat, ja. Ist noch speziell.
Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Mhm. Und eben, es gibt ja einen Grund, wieso du in Südafrika hockst, zu dem kommen wir nachher. Aber Fadri, wie hat deine sportliche Woche sonst ausgesehen bis jetzt? Oder wie sieht dein Wochenrückblick aus?
Ja, mein Wochenrückblick, ich bin eigentlich am Sonntag vor einer Woche, das ist jetzt so ein bisschen länger her, bin ich zurückgekommen aus Spanien, wo ich das erste Rennen gefahren bin, diese Saison. Und ja. Danach bin ich zurück in Engadin, habe es eigentlich recht gemütlich genommen, was das Training angeht. Bin noch ein bisschen auf der Langlaufski gewesen und habe dann spontan am Donnerstagabend am Engadiner Nachtlauf mitgemacht. Es ist ja Engadin Skimarathon gsi letzten Sonntag und da gibt es am Donnerstag vorher gibt's so einen Nachtlauf. Und ja, eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich dort nicht mitlaufe das Jahr. Ich denke dann, ja, jetzt gerade so zwischen zwei Bike-Rennen, also das Langlaufrennen in der Ducke, ist vielleicht nicht so passend, aber dann am Donnerstag hat es mich dann irgendwie doch ein bisschen, ja, hat es mich doch ein bisschen gepackt und dann habe ich mich spontan angemeldet und
ja
bin dort mitgelaufen.
Eine Umfrage auf Instagram gemacht, das habe ich gesehen und die Leute haben natürlich dafür gestimmt, dass du dort mitmachst. Also du hast ja schon eine gewisse Langlauf-Vergangenheit oder du machst es schon lange. Hast du auch schon am Engadiner mitgemacht?
Ja, genau. Also als Engadiner ja, ist es neulich, dass man auch viel auf der Langlaufski ist. Und ich nutze es auch mega gerne als Training. Und normalerweise würde ich den Engadiner auf jeden Fall mitlaufen, aber ich bin jetzt eben genau an dem Engadiner Sonntag auf Südafrika geflogen, darum war das ja keine Option gewesen. Und umso lässiger, dass ich dann mit dem Nachtlauf irgendwie gleich noch so ein bisschen Engadiner-Feeling ja, hatte.
Aber man muss ja sagen, du bist ja trotzdem am Engadiner irgendwie beteiligt gewesen, weil wenn man gewissen Langläufer auf Instagram folgt, dann bist du da oft als Fotograf genannt worden.
Ja, das ist richtig. ich bin selber ein bisschen überrascht gewesen. Ich bin dann natürlich gleich, wir sind erst am Abend Sport geflogen und dann hat es gleich noch gelangt, dass ich den Engadiner schauen konnte. Und ja, bin ich mit meiner Freundin zusammen das schauen und sie hat eine coole Kamera und ich habe mich da mal hinter die Kamera gewagt und ein paar Fotos gemacht und nachher sind meine DMs voll mit Langläufern, ob ich nicht auch noch Fotos von ihnen gemacht habe. Habe vielen auch leider müssen absagen, weil ich halt schon nicht ganz von allen Fotos gemacht habe. Aber ja, es war eigentlich mal noch cool gewesen, so ein Rennen auch aus einer anderen Perspektive mal mitzuerleben. Ja.
Genau. Jetzt aber vielleicht nochmal kurz zurück zu deiner Person oder auch vielleicht zu dir und uns als Podcast. Wir kennen uns ja durch den Athletes Day. Wir haben dich dort kennengelernt und das erste Mal gesehen und dann sind wir eigentlich doch auch noch recht gut ins Gespräch gekommen. Wie ist es denn bei dir? Wie bist du, jetzt nur ganz kurz, musst nicht lange über das Athletes Network reden, aber wie bist du so ein bisschen in diese Szene reingekommen?
Ja, auch das ist über einen Langläufer, lustigerweise, über den Sedi Steiner, wo glaub
genau
auch in neue Auswahl zu den jungen Wilden gehört. Er hat mich da, da von dem Athletes Network und vor allem von dem Athletes Day geschwärmt und gesagt, ja, musst unbedingt mitkommen. Und ja, dann habe ich mich auf das eingeladen. Das ist mega cool gewesen. Und eben, wie ihr gesagt habt, wir haben das dann, glaube ich, echt gegen Ende von dem Athletes Day noch ein bisschen austauscht. Und ja, es ist also eine mega coole Sache, das Athletes Network. Ihr habt ja da auch schon drüber geredet. Ich kann euch nur genau zustimmen. Und ja, ich bin gespannt, was diesbezüglich ja noch kommt, vielleicht die nächsten paar Monate oder Jahre. Mal schauen.
Genau, weil das wäre nämlich die Anschlussfrage gewesen. Fadri, was machst du nebst dem, dass du ein Sportler bist, sonst noch im Leben? Also ich meine, wie siehst du dich als Person, beziehungsweise was machst du als Person?
Ja, ich habe studiert bis letzten Herbst Multimedia Production an der Fachhochschule in Chur. Ja, da denke ich Vollzeit 3 Jahre studiert und nebenbei versucht, so den Sport nicht zu vernachlässigen. Und jetzt habe ich mich dann auch nach dem Studium dafür entschieden, dass ich jetzt wirklich einmal den Hauptfokus auf den Sport setzen will. Ich arbeite jetzt aber gleich noch 40% in der Kommunikation für ein kleines Unternehmen und habe aber recht viel Zeit für Training und Wettkämpfe. Also eigentlich so viel Zeit, wie ich ja, bis jetzt halt noch nie gehabt habe. Und das ist echt cool, so die Umstellung. Genau.
Also du würdest dich schon auch als Profisportler, Profi-Mountainbiker jetzt bezeichnen, wenn dich jetzt jemand fragt, was du machst?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so vom Aufwand her ist das sicher sehr professionell und irgendwie kommt man dann natürlich auch nicht darum herum, das, also gerade so den ganzen Trainingsaufwand zu machen. Klar, finanziell ist es dann sieht es ein bisschen anders aus. Dort ist es jetzt bei mir nicht so, dass ich irgendwie in einem Team angestellt bin und dort einfach einen fixen Lohn habe. Ich habe sehr gute Sponsoren, mit denen ich das irgendwie so ein bisschen finanzieren kann, aber es ist jetzt eben vielleicht, wenn man es jetzt vergleicht mit einem Strassenprofi oder so, ist das schon noch ein recht grosser Unterschied, was da finanziell auch dabei rausschaut, genau.
Okay, ja, same here. Also von dem her, ich glaube, wir verstehen uns gut. Jetzt aber, was mich wirklich sehr wundernimmt, persönlich auch, ist, dass du aus dem Engadin kommst und meine Frage gerade als Anschluss dazu ist, wenn man jetzt, wie du, glaube, du kommst von Samaden, gell?
Ja, genau.
Genau, und wird einem dann sozusagen der Sport in die Wiege gelegt? Weil ich habe das Gefühl, das Engadin ist ja eigentlich ein Tal des Sports. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube schon, dass man ist halt einerseits mega nah auch am Sport, mit so vielen Möglichkeiten im Sommer und im Winter zum Sport machen. Es gibt auch, ich würde sagen, verhältnismäßig viel Sportverein. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es halt dann auch wenig andere Sachen, die man machen kann. Vielleicht das im kulturellen Bereich oder auch, ja, jetzt die Jungen gehen ja dann viel in Ausgang oder so, ist bei uns auch, klar gibt es die Möglichkeit, aber es ist jetzt schon nicht so wie in einer Stadt.
Stübli, halt, kenne ich, das ist gut.
Stübli, genau. Stübli kennt man und Stübli, Stübli ist gut. Aber ja, ich glaube, es ist schon neuliegend, dass man dann seine Freizeit irgendwie auch mit Sport füllt und ja.
Und Fadri, was mir noch aufgefallen ist, in meinem Studium, wo ich in den verschiedenen Sportvereinen an der Uni war, bin, die Bündner scheinen sich alle untereinander zu kennen.
Ja, Hat glaube ich, schon etwas. Ist noch lustig. Ich wurde dann häufig angefragt, hey, ich kenne einen aus Graubünden, irgendwie aus Ilanz, kennst du den? Und meistens ist es dann so, dass, wenn das jetzt irgendwie in Zürich ist, dass eigentlich Ilanz näher an Zürich ist als an Samaden. Also ist es dann schon nicht so, dass man einfach, wenn man Bündner ist, alle kennt, aber ja, irgendetwas war es jetzt gleich. Also wenigstens über eine Ecke, glaube ich, kennt man einen schon.
Zumindest in der kleinen Sportwelt, oder?
Ja, voll. In der Sportwelt ist es noch extremer da. Kennt man sich schnell einmal.
Voll. Und was mich eben auch wundern nimmt, also du bist auf 1700, 1800 Meter über Meer aufgewachsen und viele Sportler gehen ja sozusagen ins Höhentrainingslager auf St. Moritz oder auf eben ins Engadin. Merkst du diesbezüglich etwas, wenn jetzt du runtergehst, also näher Richtung Meeresspiegel, dass du irgendwie einen Vorteil hast oder so?
Ja, das ist eigentlich noch lustig. Ich habe das mega lang wie gar nicht so richtig gecheckt, weil ich halt einfach immer in der Höhe gewesen bin. Ich bin auch recht lang, habe ich eigentlich ohne Leistungsmesser trainiert. Dort sehe ich nämlich recht gut an den Leistungsdaten. Und eigentlich, ja, dann, wo ich das angefangen habe mit Wattmessung trainieren, habe ich gemerkt, dass ich einfach, eben wenn ich so 500 Meter oder so bin, ich habe ja dann in Chur studiert und auch eine Zeit lang dort gewohnt, und dass ich dort einfach Leistungswerke fahre, wo ich in der Höhe nie anbringe. Und umgekehrt ist es natürlich dann auch so, wenn ich
Krass.
länger drunter bin, dann merke ich schon auch, dass ich dann vielleicht wieder 2, 3 Tage brauche, bis ich mich an die Höhe gewöhnt habe. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass es irgendwie einfach ringer geht, auch glaube ich so, weil mein Grundgefühl wahrscheinlich halt auf die Höhe geeicht ist, und dann ist es wie so, wenn du in tieferen Lagen trainierst, dann läuft es einfach irgendwie ein bisschen besser, ja.
Ja, weil ich finde es mega krass, wenn wir amis die ersten 2, 3 Tage dort oben anfangen trainieren. Wir sind alle völlig am Sterben, weil wir unsere Watts nicht können fahren. Und darum habe ich gedacht, dass du sowieso, wer war das gewesen, der Obelix, der ja als Kind in den Trank hineingefallen ist und einfach das Leben lang einen Vorteil hat. So stelle ich mir das vor als Engadiner. Aber ja, vielleicht noch schnell, eben im Engadin kannst du viele Sportarten machen. Du spielst ja, glaube ich, auch Hockey, wenn das richtig ist.
Ja, blauschmäßig,
Du kannst es.
also ja, können, ja, ich has, sagen wir mal so, ich has. Dann haben wir vor allem die Leute, die zuhören, die einmal an. Ja, vielleicht muss ich ausholen. Ich organisiere einmal im Jahr ein Hockey-Match für meine Kollegen. Und
Geil.
das ist so
Sehr professionell, muss man ja sagen.
sehr
Also,
professionell, ja.
Chapeau für
Ja,
das.
und das ist irgendwie von Jahr zu Jahr professioneller geworden. Eigentlich entstanden ist es zu meinem 18. Geburtstag, weil wir einfach gesagt haben, hey, es wäre doch schon mal lässig, irgendwie mit Ausrüstung und so spielen. Und ja, seitdem haben wir das jetzt jährlich, oder habe ich das jährlich auf die Beine gestellt, und das finden jetzt alle recht cool. Und dort hat es sicher Leute dabei, wo jetzt die Aussage, dass ich kann Hockey spielen, nicht so teilen, aber es macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, das ist die Hauptsache.
Das ist doch das Wichtigste.
Ja, voll.
Jetzt aber zu deinen zwei Hauptsportarten. Also ich nehme jetzt mal an, dass Langlauf eine von deinen Hauptsportarten ist. Ist es so und machst du im Winter vor allem Langlauf? Oder wie sieht dein Winter bezüglich polysportivem Training aus?
Ja, also ich würde es vielleicht nicht ganz so teilen, dass Langlauf ein Hauptsportart ist von mir. Also der Fokus liegt jetzt schon definitiv auf dem Biken. Aber es ist vor allem, ja, als ich noch im Gymi war, bin im Engadin, und halt auch noch fix das ganze Jahr da oben gewohnt habe, ist es klar gewesen, dass das Langlauf eigentlich ein sehr grosser Teil gerade vom Wintertraining dann auch gewesen ist. Ist es heute auch noch. Ich trainiere sehr gerne auf der Langlaufski und probiere es auch so oft wie möglich zu machen, aber jetzt halt gerade das Jahr, weil ich ja sehr früh jetzt schon Rennen auf dem Velo gefahren bin, heißt es wie auch naheliegend gewesen, dass das Jahr auch im Winter das Velo eigentlich der Hauptfokus auf dem Velo liegt. Aber gerade als Ausgleich finde ich es mega cool, ja. Und im Engadin halt auch perfekt.
Wie muss man sich das denn vorstellen im Winter, dein Training? Also ich nehme an, es wird nicht immer schneefreie Straßen geben, oder?
Nein, das ist richtig. Im Gegenteil, also der Winter geht für uns, oder bei uns von November bis sagen wir mal Ende März. Klar, jetzt es gibt nicht mehr auch Möglichkeiten, irgendwie mit dem Bike auf Schnee zu fahren. Ja, ich mache es ehrlich gesagt nicht so gern, vor allem wenn es dann halt auch irgendwie mega kalt ist. So bei minus 10 Grad macht es wirklich einfach nicht so Spass zum draussen fahren, weil ja, man kann sich dann wie fast nicht warm genug anlegen. Darum, ja, ich bin im Winter schon auch halt viel auf der Rolle, wie viel Velofahrer. Probier's, oder hast du schon meistens auch jetzt so probiert, dass ich gerade so die langen Grundlageeinheiten auch polysportiv mache, also eben auf der Langlaufski oder vielleicht auch mal auf einer Skitour oder so. Und dann halt wirklich so die spezifischen Einheiten auf dem Velo. Ja, bin dann eben jetzt mit dem Studium halt auch vermehrt dann im Unterland gewesen. Meine Freundin wohnt im Unterland und dann habe ich so häufig auch jetzt können verbinden, dass ich dann die Zeit dann können nutzen, um dann auf dem Velo zu trainieren, durch das ja jetzt glaube ich gerade auch ein recht milder Winter war. Ist das recht gut gegangen.
Gut, aber ich höre da raus, Mountain of Death wirst du nicht fahren in ein paar Jahren.
Sag niemals nie, aber ich denke jetzt nicht gerade in den nächsten paar Jahren. Ja. Aber ja, wäre natürlich schon mal etwas Spassiges.
Also für die, die es nicht wissen, müssen wir das noch schnell erklären. Mountain of Death ist so ein Rennen in den französischen Alpen, wo, Fadri, korrigiere mich, ich glaube 800 Leute mitmachen auf dem Mountainbike und einfach eine Schneepiste durch abrasen. Also wirklich gestört.
Ja.
Yeah. Wenn ihr das mal wollt sehen, googelt das mal. Aber ja, anyway, da schweifen wir wieder zu fest ab. Du bist ja jetzt nicht in der Kälte, sondern eben in der Wärme. Von drei. Am Mountainbiken. Du hast dich ja in Spanien vorbereitet. Und was mich wundernimmt, wie kommt man dazu, dass man überhaupt Mountainbiket? Also weißt du, wie entscheidet man sich plötzlich mal so zu sagen, hey, ich nehme mein Mountainbike vom Fahrrennen?
Also wie man das grundsätzlich macht, kann ich dir natürlich nicht sagen. Bei mir ist es so gewesen, dass mein Cousin Mountainbike-Rennen gefahren ist. Und ich dann eigentlich über ihn so ein bisschen in das reingekommen bin. Ich habe recht spät angefangen, glaube ich, mit Leistungssport. Ich war da, glaube ich, 15 oder 16 gewesen. Und ich erst mal also ein bisschen Rennen gefahren bin mit ein bisschen Training. Und habe dann eben mein erstes Mountainbike von meinem Cousin gekauft. Und ja, bin dann irgendwie so von Jahr zu Jahr ein bisschen professioneller geworden und so eigentlich dazugekommen.
Okay. Und wie ist es denn jetzt vielleicht aufgrund von deiner Umgebung liegt es nahe, dass man Mountainbiker wird und nicht Strassenrennvelofahrer. Aber gibt es da grundsätzlich so ein bisschen eine Kategorisierung, wo man kann sagen, okay, der Velofahrer muss jetzt primär Richtung Mountainbike und der muss jetzt eher Richtung Rennvelo. Also kann man da schon früh sagen, du bist ein Rennvelofahrer, du bist ein Mountainbiker?
Ich glaube, also grundsätzlich sind es natürlich sehr ähnliche Sportarten. Und es wird, ich bin vielleicht jetzt nicht so ein gutes Beispiel, was das angeht, weil ich gerade also die ganzen Nachwuchsstufen nicht durchlaufen bin, aber Bestrebungen sind eigentlich schon so, dass man so lange wie möglich in so vielen Disziplinen wie möglich auch aktiv ist. Also, das sei dann auf der Straße, auf dem Bike, aber auch im Radquer oder auf der Bahn, dass eigentlich so die Grundausbildung recht vielseitig ist. Und ich glaube, dass es sich dann irgendwann auch einfach ein bisschen rauskristallisiert, wo dass man seine Stärken hat und wo es halt am besten läuft. Bei mir ist es jetzt wirklich so gewesen, dass ich halt irgendwie so als Quereinsteiger dann einfach mal angefangen habe, das zu machen, was mein Cousin auch macht. Er ist Mountainbike-Marathon-Rennen gefahren. Und so ist bei mir irgendwie wirklich eigentlich das auch der Hauptgrund gewesen, wieso dass ich dann mit dem angefangen habe. Und ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass mir das einerseits mega gefällt und irgendwie, glaube ich, auch so von meinen physischen Voraussetzungen auch gut liegt.
Und also wie sehen denn deine physischen Voraussetzungen aus, wenn es jetzt spezifisch auf Marathon bezogen ist? Also wahrscheinlich viel Ausdauer, oder? Nehme ich jetzt mal an.
Ja, voll. Viel Ausdauer. Ich glaube, ich bin sicher ein recht leichter Fahrer. Das hilft einem halt auch, über die Berge zu kommen. Ja, und ich komme wirklich auch einfach recht, oder ich habe es recht gern, wenn es lange Rennen sind und wenn es auch hart ist. Das kommt mir eigentlich recht entgegen. Ich glaube, darum ist Marathon wirklich auch die perfekte Disziplin für mich, ja.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie unterscheidet sich denn die Marathondistanz oder die Marathondisziplin von, sagen wir zum Beispiel, Cross-Country?
Ja, also Cross-Country, das ist eigentlich so das Populäre, ist olympisch, geht vielleicht so 90 Minuten und meistens also wird eine Runde gefahren, vielleicht von 3, 4 Kilometer. Und im Marathon ist es so, dass eigentlich die Distanzen sind sehr unterschiedlich. Also wir haben Rennen von, sagen wir mal, 60 bis vielleicht 140 Kilometer, zum Teil mit 1500 Höhenmeter, aber zum Teil auch mit 4.500 bis 5000 Höhenmeter. Also es gibt auch da
Fuck,
recht grosse
crazy.
Unterschiede. Und natürlich dann auch im Streckenprofil gibt's riesige Unterschiede. Also Marathon ist sicher eine sehr vielseitige Disziplin. Es gibt dann zudem auch noch so Etappenrennen. Es gibt Eintagesrennen. Es ist sehr, ja, wirklich sehr vielseitig. Und ich finde, das macht es auch irgendwie mega interessant, weil, ja, man kann wie nicht pauschal sagen, das ist jetzt der beste Marathonfahrer, sondern, ja, es gibt dann halt wirklich gute Fahrer im bergigen Terrain, aber dann gibt es halt Fahrer, wo gerade so, wenn es sehr kupiert ist oder nur so ganz kurze, punchige Aufstiege sind, dort einen besseren Schlag kommen. Das ist ein bisschen ähnlich wie auf der Straße, würde ich sagen. Ja.
Und also geht es in dem Fall bei dir mehr drauf als drauf?
Nein, das ist eigentlich auch noch, es geht eigentlich immer, oder meistens ist Start und Ziel am gleichen Ort. Also es geht eigentlich alles, all die Höhenmeter, wo man
Okay.
bergauf fährt, fahren wir in der Regel auch bergab. Es gibt so Rennen, wo vielleicht an einem anderen Ort anfangen, als sie aufhören, dann, ja, stimmt es vielleicht nicht ganz überein, aber es geht wirklich eigentlich meistens das Gleiche. Oder all das, was man rauffährt, müssen wir aber wieder runterfahren, ja.
Und was findest du geiler? Findest du es geiler rauffahren oder findest du es besser runterfahren? Weil es gibt ja sicher auch da Priorisierungen von dir.
Also ich muss sagen, das Runterfahren macht natürlich schon einfach Spass. Aber jetzt in den
Ja.
Rennen ist es definitiv so, dass ich eigentlich lieber rauffahre. Da merke ich halt vor allem, dass ich mega spät angefangen habe mit dem Sport. Wenn ich natürlich,
Also inwiefern?
also das Technische bergab. Weil, ja, ich habe eben
Okay.
mit 16 irgendwie angefangen und wenn ich natürlich mich mit Leuten vergleiche, die seit 4, 5 auf dem Velo hocken und irgendwie all die Juniorenstufen durchlaufen sind. Also es ist jetzt wirklich immer besser geworden in den letzten Jahren. Aber es ist schon so, dass ich dort, ja, je nach Verhältnis vielleicht auch oder je nach Rennsituation dort dann zum Teil noch ein bisschen viel Zeit verlieren. Aber ja, an dem schaffe ich und bin auch zuversichtlich, dass das immer besser wird, ja.
Ja, das hoffen wir doch. Fadri, eben, du hast es jetzt angesprochen, das Technische. Wenn du das jetzt vergleichst mit der klassischen Mountainbike-Disziplin, jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich, wie wichtig ist das im Vergleich? Also, weil ich als Laie würde jetzt sagen, Technik ist extrem wichtig bei Cross-Country, aber ich kann es wie nicht einschätzen bei Marathon.
Also es ist schon so, dass bei uns die Abfahrten nicht ganz so technisch sind wie im Cross-Country. Gibt schon auch Rennen, wo sehr viel technische Abfahrten haben. Ich glaube, was im Cross-Country halt schon mega speziell ist, ist, dass dort fast das ganze Rennen halt aus so technischen Elementen besteht. Und im Marathon ist es dann schon auch häufig so, dass man halt eben einen Abschnitt fahren auf so Schotterstraßen oder auf Asphalt manchmal sogar. Darum ist es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig wie im Cross-Country, aber ja, man kann natürlich dann gleich auch sehr viel Zeit verlieren, wenn man dort halt nicht ganz so stark ist. Aber fällt wahrscheinlich weniger ins Gewicht als im Cross-Country, das ist definitiv so, ja.
Okay. Ganz kurz, was fahrst du für ein Velo? Das nimmt mich jetzt gerade Wunder.
Ich fahre ein Merida Fully, 96 heißt es. Ja, ich bin früher noch öfter Hardtail gefahren, aber es ist jetzt. Ja, im Marathon wird noch mehr Hardtail gefahren als im Cross Country, aber ich fahre jetzt seit 2 Jahren eigentlich nur noch Fully. Darum, also das Fully, muss ich das da noch erklären, ist ein Velo, das vorne und hinten gefedert ist. Genau. Ein Hardtail hat nur vorne eine Federung. Ja, ich fahre jetzt mit je 100 mm Federweg, absenkbare Sattelstütze, wo glaube ich inzwischen auch fast ein bisschen Standard ist, auch auf jedem, sage ich mal, Hobbybike. Genau.
Ja.
Aber es sind eigentlich Velo
Okay,
wie im
spannend,
Cross Country
spannend.
angefahren
Ich habe natürlich gar nicht verstanden, aber ist okay.
werden. Also ich habe es ein bisschen verstanden, aber ich finde es geil, dass man da so wirklich in die technischen Details geht. Jetzt aber zum wieder ein bisschen allgemeiner werden, nimmt es mich wunder, wie denn so ein klassischer Trainingstag von dir aussieht. Also zum Beispiel eben, was du machst, wo du bist und was, ja, wie du dich so durch den Tag durchschlängelst.
Ja, also das ist schon sehr unterschiedlich, oder primär mal auch ein bisschen abhängig davon, eben wo das ich gerade bin. Im Sommer ein bisschen weniger, weil man im Sommer irgendwie überall auch an Velo fahren kann. Ja, und dann entweder mache ich eigentlich ein langes Training, vielleicht so 3, 4, 5 Stunden, auch mal länger. Oder was ich dann schon auch noch häufig mache, ist, dass ich den Tag eigentlich aufteile und 2 Trainings mache. Gerade wenn ich irgendwie am Morgen zum Beispiel das Krafttraining machen und dann am Nachmittag nochmal 2 Stunden ausdauern oder so. Ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht so. Ja, also gibt so grundsätzlich wie so die 2 Optionen und dazwischen, ja, muss ich halt schauen, dass ich auf meine Arbeitsstunde komme und sonst noch das eine oder andere mal erledigen. Du kennst es wahrscheinlich, André, aber ja,
Ja.
so sieht es aus.
Ja, also da hätte ich noch eine Hörerfrage sonst. Also der Florin fragt, wie viel von deinen Trainings sind denn strukturiert? Also das heißt, dass du zum Beispiel Intervall machst und wie viel sind einfach drauf losfahren?
Also strukturiert in dem Sinn sind eigentlich fast alle, weil ich plane mir häufig, oder häufig, ich plane mir dann schon auch etwa einfach mal ein, drauf loszufahren, wie du jetzt gesagt hast, aber eigentlich ist schon hinter jedem Training auch irgendwie eine Überlegung, wieso dass ich das jetzt so mache. Vielleicht muss ich an der Stelle auch erwähnen, dass ich im Moment eigentlich allein trainiere, also keinen Trainer habe, sondern das eigentlich für mich selber mache, was glaube ich auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz dem Normalen entspricht. Ja, von dem her habe ich auch eine gewisse Flexibilität, zum das so, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, Oskar, mal einfach drauf loszufahren. Aber ja, eben, es ist eigentlich schon hinter jedem Training auch irgendwo ein Gedanke dahinter, wieso dass ich das jetzt so mache.
Und hast du irgendeinen Trainingsbuddy, wo du mehrmals in der Woche trainierst, oder bist du auch allein unterwegs?
Ja, ich bin schon meistens allein unterwegs. Also ich habe schon viele Leute, wo mich vielleicht auch gerade an der Woche nehmen meistens, weil die halt meistens auch irgendjemand arbeiten, begleitet. Aber die meisten Training mache ich wirklich allein, weil es halt, ja, es ist dann halt gleich so, dass die wenigsten halt dann unter der Woche irgendwie auch einfach mal Zeit haben. Und eben, gerade im Engadin, das ist schon so, sind im Sommer sind viele, gerade auch viel Velofahrer und Mountainbiker im Engadin, dort passt es dann auch ab und zu, dass wir irgendwie zusammen gehen trainieren, aber es ist dann schon auch oft so, dass gerade so sehr strukturierte Pläne dann sich manchmal gleich nicht vereinbaren und dann jeder halt gleich sein
Ja.
eigenes Ding macht. Ja.
Gut, aber ich habe ja gesehen auf Insta, dass du den Schweizer Triathlon-Nazi ab und zu um die Ohren fährst, oder? Oder zumindest gewissen Leuten aus der Schweizer Nazi, oder?
Ja, das ist jetzt, vielleicht um die Ohren fahren ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber, nein, das war auf Gran Canaria gewesen, genau, bin im Trainingslager gewesen und, ein paar Schweizer Triathleten sind auch da gewesen. Ist eigentlich noch lustig, wir haben uns zufällig getroffen am Flughafen und uns eigentlich dann dort, verabredet, zum zusammen Velo fahren und, ja, ich bin jemand, der das irgendwie auch mega schätzt, sogar das Soziale auch in dem Ganzen.
Ja.
Ich gehe sehr gerne auch mit anderen Leuten trainieren und ja, finde es auch cool, weil ich glaube, dass man so irgendwie auch weiterkommt, gerade auch, wenn man halt mit anderen Sportlern redet und ein bisschen lust, was die so zu erzählen haben, was die so machen. Finde ich sehr interessant und ich nehme mir wirklich auch sehr viel aus dem auseinander.
Und was muss man jetzt denn da so für Watts drücken, dass man jetzt mit dir 2, 3 Stunden fahren kann, weil Ich habe eben schon ein paar Mal gedacht, ich würde gerne mit Profi-Velofahrern fahren, ob es jetzt Mountainbiker sind oder Triathleten oder wirklich Rennvelofahrer. Was würdest du sagen, was ist so die mindest Watt-Durchschnitt auf 3 Stunden?
Ja, das ist natürlich noch schwierig zu sagen, weil ich jetzt nicht genau weiss, wie schwer du bist, weil Watt natürlich aufs Gewicht
sagen wir
ankommt.
75 Kilo.
75 Kilo. Ja, also es ist ganz oft so, wenn ich irgendwie mit Leuten fahre, die vielleicht auch tendenziell jetzt eher vielleicht ein bisschen schwächer sind oder gar nicht aus dem Profisport kommen, die dann sagen, ja, fahrst du nicht schnell und so, oder mag ich die überhaupt noch? Aber gerade so im Grundlagentraining, also fahren wir auch, und ich glaube speziell auch recht gemütlich. Und also du, wo jetzt eigentlich auch Profisportler bist, hättest du da sicher kein Problem zum mit mir mitfahren in einem Grundlagentraining. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt sagen, wir gehen Zugerberg oder so.
Sag nicht.
Ich hoffe, wobei ich auch dort deine Zeit gesehen auf Strava. Aber ich hoffe, dass ich dort vielleicht noch die Nase knapp vorne habe, aber können wir sehr gerne mal machen.
Okay. Ja, wir müssen unbedingt mal zusammen fahren, das auf jeden Fall. Aber jetzt, die Vera fragt noch, es ist auch eine Hörerin und meine Freundin, sie fragt, wer drückt mehr Watt, du oder den Nino Schurter?
Ich würde sagen, den Nino Schurter. Schon allein, weil er schwerer ist als ich. Es wäre tatsächlich mal spannend, irgendwie so ein Bergzeitfahren vielleicht gegen ihn zu fahren, aber ich glaube, dass er auch dort eine Nase vorne hätte, weil ich meine, er ist der Nino Schulter.
Gell, er ist auch ab und zu noch Marathondistanzen gefahren, oder?
Ja, richtig. Und da lässt sich eigentlich, also ich will das jetzt nicht vorne wegnehmen, aber da lässt sich fast schon Brücke schlagen zum Grund, wieso ich jetzt auch in Südafrika bin, weil er wird da auch fahren. Er ist jetzt auch die letzten Jahre eigentlich meistens da gefahren. Fahr glaube ab und zu, oder vor 2 Jahren ist er die Weltmeisterschaft im Marathon, ist er da gefahren. Aber eben gerade so Cape Epic oder einmal ein Swiss Epic, ist er auch ab und zu am Start, ja.
Ja, aber es ist doch perfekt, wenn du die Brücke für uns schlägst von drei, weil normalerweise versuchen wir irgendwelche Verbindungen aufzubauen und jetzt hast es du gemacht. Eben, das Cape Epic in Südafrika. Musst du vielleicht kurz erklären, was das ist, weil ich bin nämlich auch nicht 100% sicher, obwohl ich da ein bisschen recherchiert habe.
Also das Cape Epic ist ein Etappenrennen hier in Südafrika. Es geht 8 Tage, gibt einen Prolog und 7 Etappen. Und das Spezielle an dem Rennen ist eigentlich, dass man es im Zweierteam fährt. Das bringt ganz viele zusätzliche Herausforderungen. Aber ist sonst ein bisschen zu vergleichen und wird auch oft als Tour de France vom Mountainbiker bezeichnet. Aber lässt sich schon ein bisschen vergleichen mit einem Etappenrennen, wo man aus dem Strassensport kennt.
Also wenn du sagst, du fährst im Tandem oder das Zweite, wie muss man sich das vorstellen?
Also ich fahre jetzt mit dem Andrin Beli, Kollege, wir kennen uns eigentlich schon länger. Und es ist so, dass du eigentlich an jedem beliebigen Punkt im Rennen nie weiter als 2 Minuten auseinanderziehen darfst. Das heisst, es kann sein, dass irgendwo auf einem Berg Zeit genommen wird. Das ist oft auch nicht vorangekündigt, wo das ist. Und ja, an dem Punkt darfst du dann nicht mehr als 2 Minuten auseinanderziehen. Es ist aber auch so, dass man auch versucht, halt ja schon möglichst zusammen zu fahren, weil man sich ja dann so auch am meisten kann helfen kann. Das ist eigentlich schon das macht das Ganze schon recht speziell, weil man halt nicht nur auf sich selber kann schauen kann, sondern auch eigentlich immer seinen Partner auch im Blick muss haben.
Und das hat ja auch einen gewissen Sicherheitsaspekt, oder? Dass man nicht zu weit auseinander sein darf. Ist es denn wirklich so, dass man da wirklich so ins Nirgendwo rausfährt, dass man sozusagen in einem Notfall auf eine andere Person angewiesen ist?
Ja, also ich muss sagen, ich fahre jetzt das Cape Epic auch das erste Mal, da kann ich es jetzt nicht so beurteilen, wie das ist, aber jetzt zum Beispiel an einem Swiss Epic ist das genau gleich, dass man das im Zweierteam fährt. Ich kann da gar nicht genau sagen, von wo das ursprünglich kommt. Ich glaube jetzt nicht unbedingt wegen dem Sicherheitsaspekt, weil die Strecken sind schon auch einfach sehr gut abgesichert. Ich glaube, das ist jetzt weniger der Punkt, aber es macht es halt wirklich interessant. Und es gibt dann schon Situationen, wo man sich gegenseitig muss helfen muss. Jetzt gerade auch, wenn man zum Beispiel an einen Defekt denkt, dort ist es dann schon hilfreich, wenn man irgendwie als Zweiter ist und sich kann unterstützen. Ja.
Wie lange hast du zum einen Reifen wechseln? Also wenn du jetzt eine Platte hast, wie lange hat man da im Team oder wie lange solltest du haben?
Also im Optimalfall musst du nicht wechseln. Wir fahren eigentlich tubeless, das heisst, wir haben keinen Schlauch im Reifen, sondern so eine, ja, ist ein bisschen wie eine Milch, wo dann die Felgen und der Reifen eigentlich abdichtet. Und das kann man recht gut mit so Plugs, sagt man dann. Das sind wie so kleine Salami, wo man dann einfach in den Reifen reinstechen kann. Kann man das meistens flicken, muss man nachher ein bisschen Luft nachladen. Dort haben wir so Patronen, so CO2-Patronen dabei, wo man dann eigentlich recht schnell auch Luft reinlassen kann. Das geht nicht lang. Das, im Idealfall hat man da vielleicht 30 Sekunden oder so, wo man verliert, je nachdem sogar ein bisschen weniger.
Okay.
Kommt dann aber immer darauf an, jetzt bei so langen Rennen tut man dann häufig in den nächsten Zonen auch als Rad dann wechseln, einfach auch so ein bisschen, dass man wieder gutes,
ja,
oder wieder gutes Material hat. Für das braucht man dann ein bisschen länger. Wenn es dann aber so ist, eben wenn man das jetzt nicht kann flicken mit so einem Salami und einen Schlauch muss rein machen, dann geht es schon ein bisschen länger. Ich würde sagen, vielleicht 2 Minuten, um jetzt mal eine Zahl zu sagen. Ja.
Immer noch 10-mal schneller, als wenn ich bei meinen Türchen den Reifen muss wechseln. Aber ja, natürlich.
Ich schwöre. Aber Fadri, jetzt, du hast es schon angesprochen, es ist ja ein Etappenrennen. Insgesamt 7 Etappen plus der Prolog natürlich. Wie gehst du das an? Also wie bereitest du dich davor, aufs Wissen, dass jetzt 7 Tage in der brennenden Sonne von Südafrika wirst rumfahren?
Ja, also die Vorbereitung ist schon mega entscheidend. Das ist auch der Grund, wieso wir jetzt schon da sind. Du hast es angesprochen, die brennende Sonne. Da ist Sommer im Moment oder Herbst. Die Sonne ist schon noch recht stark. Darum sind wir jetzt auch da, um uns ein bisschen das gewöhnen, um uns gut akklimatisieren. Und sonst ist so wie vor anderen Wettkämpfen, glaube ich, auch. Also man muss dann halt schauen, dass man erholt ist, dass man genug geschlafen hat und sicher auch die Kohlenhydratspeicher gefüllt hat. Jetzt das Rennen da ist sicher speziell, eben auch weil es so lang ist und weil die Etappen an sich auch recht lang sind. Aber ich gehe es jetzt schon ähnlich an wie andere Etappenrennen, wo ich schon gefahren bin. Ja.
Okay, und jetzt spezifisch bezüglich der Hits haben wir sogar eine Hörerfrage. Und zwar fragt der Benny, wie sieht denn so eine richtige Heat-Prep aus? Also was machst du da spezifisch dafür, tagtäglich, jetzt wo du dort bist, ankommen?
Also jetzt da versuchen wir uns halt irgendwie so ein bisschen daran herzutasten. Also wir sind gestern angekommen und dann gestern am Abend, wo die Hitze dann nicht mehr so stark ist, ein bisschen aufs Velo. Und jetzt sind wir heute Morgen schon ein bisschen länger aufs Velo und schon ein bisschen mehr in die Mittagssonne. Wir versuchen uns jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt daran herzutasten. Was der Benny wahrscheinlich meint, ist auch so die Heat Prep, wo man wieder vorher machen kann. Also bevor man eigentlich hier anreist, gibt es auch viele Athleten, die dann das zuhause machen. Zum Beispiel in dem, dass man auf der Rolle drinnen fährt, vielleicht auch in einem Raum, der noch beheizt ist, mit Winterkleidern oder so, dass man wirklich einfach sich selber auch so ein bisschen die Überhitzung reinbringt. Ich habe das jetzt nicht so oft gemacht.
Bin ich auch schon
gewesen. Ja, schrecklich. Kennst du an dich, oder? Aber ja, es gibt Leute, die das viel machen. Ja.
Wie lang ist denn so eine Etappe jetzt? Also von der Kilometeranzahl her?
Ich würde sagen, im Schnitt sind es vielleicht so gerade um 100 Kilometer. Wir haben ein paar Etappen, die ein bisschen drunter sind. Aber auch Etappen, ich glaube, die längste ist 116 Kilometer. Und meistens, ich würde sagen, zwischen 2 und 2.500 Höhenmeter dazu.
Holy moly. Das heisst, Kalorien natürlich auch ein Riesenthema, oder?
Ja, voll. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das A und das O, dass man sich einfach gut, gut verpflegt während dem Rennen, nach dem Rennen und natürlich vor dem Rennen auch, ja. Mit dem Start und Fall, das Ganze.
Das passt alles irgendwo an Velorahmen oder hast du das im Trikot drin? Oder, meine, oder wie nimmst du das zu dir? Ist das alles Flüssigkeit, Gel oder?
Ja. Ja, also ein Teil ist flüssig, halt in Form von Getränkpulver, Sportgetränk eigentlich. So das Handelsübliche, wo man kennt. Und der zweite Teil ist eben in Form von Gel, wie du es gesagt hast. Und ich nehme die meistens mit oder klebe sie an Bidos, wo man dann in der Tech-Zonen eigentlich überkommt. Es gibt wie so pro Etappe, glaube ich, 3 bis 4 Zonen, wo man da ist noch ein speziell, man kann bei gewissen Zonen kann man veranstaltet Flaschen abgeben und dann transportiert sie dann dort an. Und bei gewissen Zonen kann man einfach die eigenen Betreuer haben, die einem dann dort die Flaschen entgegenreichen können. Und ja, so geht das eigentlich relativ gut.
Und gibt es eine Taktik jetzt, dass man vielleicht, also die Gesamttaktik über die gesamten 7 Etappen, sagst du jetzt zum Beispiel am Anfang, gehe ich noch nicht voll, schaue ich, wo kann ich mich platzieren und dann gegen hinten raus gebe ich Vollgas? Oder, also wenn das kannst angeben und das niemand von deinen Gegnern jetzt hört, dann, du weißt, von hinten hört viel, vor allem Englisch, nein, Spaß.
Vor allem dann in der Schurte.
Genau. wie würdest du das angehen?
Also ich glaube, das ist mega, mega unterschiedlich. Jetzt hier in Südafrika ist es glaube schon so, dass man das Rennen sicher nicht am ersten Tag am Prolog gewinnt. Aber man kann es auf jeden Fall verlieren dort. Ja, ich denke, unsere Taktik wird schon sein, zu versuchen, dass man halt an keinem Tag so richtig viel Zeit verliert. Also einerseits halt möglichst defektfrei durchkommen, aber auch möglichst uns das so einteilen, dass man nicht, ja, dass nicht irgendwann einem den Stecker zieht. Aber das ja, kann bei so einem harten Rennen natürlich immer passieren. Jetzt im Vorbereitungsrennen, wo wir in Spanien gefahren sind, ist es ein bisschen anders gewesen. Dort sind die Etappen kürzer gewesen und dort ist eigentlich ab dem ersten Tag, ab den ersten 100 Meter immer voll gefahren worden.
Also Säuferli.
Ja, so Säuferli wie es geht. Ich sehe es jetzt schon, wie es dann ist, wenn man die Startnummer an hat und alle schnell fahren, will man natürlich auch schnell fahren. Voll rein. Aber ja, ich glaube, dass wir zwei auch so relativ vernünftige Fahrer sind, die eigentlich wissen, wenn das es Sinn macht, um jetzt mitfahren und wenn das man vielleicht die Gruppe noch muss gehen.
Fadri, dann brauchen wir jetzt aber noch eine Prognose bzw. Deine Zielsetzung. Wie sieht es aus?
Ja, das ist schwierig. Ich habe fast ein bisschen mit der Frage gerechnet. es ist ja so, wir haben glaube ich Startnummer 17 und Startnummer werden anhand vom Ranking, also vom Jahresranking verteilt und von dem her kann man wie sagen, wenn wir besser sind als 17, ist glaube ich schon mal gut, weil dann sind wir sicher in dem Bereich, wo wir jetzt also eben so im World Ranking sind, aber ich glaube, dass wir schon auch ja, das Ziel haben, zum vielleicht auch ein bisschen weiterzufahren. Es ist eben ein Rennen, wo mega viel passieren kann. Darum ist es auch mega schwierig, zu sagen, unser Ziel ist in die Top 15 fahren oder unser Ziel ist in die Top 10 fahren oder so. Klar wäre es lässig, wenn wir irgendwie die ersten 10 könnten fahren. Aber ich glaube, wenn wir nach diesen 8 Tagen können sagen, dass wir jeden Tag eigentlich das Maximum können rausholen und dann halt nur 12. sind, ich glaube, dann sind wir gerade so happy wie wenn wir vielleicht 9. sind, aber gar nicht alles haben können rausholen. Darum wird es, glaube ich, primär das unser Ziel sein, dass wir halt uns nicht nach diesen 8 Tagen müssen vorwerfen müssen, dass wir nicht irgendwann das Maximum rausgeholt haben. Ja.
Und vorne ist die absolute Weltspitze rum, oder was, also es ist ja schon ein recht prestigeträchtiges Rennen. Das heisst wahrscheinlich nicht umsonst Epic, also Cape Epic. Ja, was kannst du dort vorne sagen? Was sind dort für Fahrer rum, die jetzt dir das Leben werden schwer machen?
Also ich glaube schon, dass man kann sagen, dass die Weltspitze gerade aus dem Marathon, die ist ziemlich gut vertreten. Also natürlich die Vorjahressieger aus Deutschland, der Georg Ecker und der Lukas Baum, die muss man sicher ganz weit oben auf der Rechnung haben, aber dann eben auch den Nino Schurter, der zusammen mit dem André Frischknecht wird fahren. Es gibt noch paar andere Cross-Country-Fahrer, die am Start sind, wo sie aus der Cross-Country-Weltcup eigentlich immer weit vorne dabei sind. Und dann halt eben die guten Marathonfahrer. Zum Beispiel Andreas Seewald und Martin Stosek. Der Seewald hat vor allem letztes Jahr eigentlich alles dominiert, ist Weltmeister gewesen, Europameister und eigentlich führt das Jahresranking an. Ja, und dann gibt es aber auch ganz viele andere Teams noch, wo da schnell werden sind.
Sehr gut. Zum das Cape Epic abschliessen, außer andere, du hast noch eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar, wie ist deine allgemeine Stimmung? Also, natürlich freust du dich, bist aber ein bisschen nervös, oder was geht so jetzt im Moment in mit deiner Stimmlage ab? Wie fühlst du dich?
Also so richtig nervös bin ich noch nicht. Ich glaube schon auch einfach, weil es jetzt doch an ein paar Tage geht. Ich muss ehrlich sein, ich bin nervös gewesen, irgendwie bevor wir überhaupt da angereist sind, weil es ist das erste Mal, dass ich so lange fliege, dann halt einfach auch, dass mit dem Gepäck alles funktioniert und so. Das hat man eigentlich, bevor wir da hingereist sind, fast ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Da ist jetzt alles gut gegangen. Und ja, jetzt wird es dann, glaube ich, jeden Tag ein bisschen mehr kommen. Aber ja, wenn ich, glaube am Samstagabend vor dem Rennen nicht so nervös bin, glaube dann wäre auch etwas verkehrt, ja.
Sehr gut.
Aber jetzt bist du voll in im Interview gewesen, und wir haben mit dem Niki Huber das beste Beispiel dafür, dass wenn man zu uns ins Interview kommt, dann kommt es auch gut im Wettkampf. Also,
genau.
Ja, dadurch musst du keine Sorgen machen.
Eigentlich kann es nur gut kommen, das stimmt schon. Darum habe ich auch zugesagt, als ich mich angefragt habe.
Ja, schlauer Fuchs, hä? Nein, aber zum Cape Epic noch abschließen möchte ich noch zwei Hörerfragen reinwerfen von Leuten, die dir nahe stehen. Mhm. Also anfangen möchte ich mit dem Sandro. Anderes. Also ein anderes Mitglied von der Jungen Wilden. Und er hat gemeint, was hast du für Erwartungen an die Fotografen? Ich weiß nicht, ob das ein Insider ist, aber das musst du erklären.
Ja, es ist ganz lustig, der Sandro. Ja, ist in Südafrika gewesen, die letzten paar Wochen. Und hat jetzt verlängert und kommt morgen zu uns. Wir sind gerade in Stellenbosch. Und wird dann auch, glaube nicht das ganze Rennen uns begleiten, weil er dann noch Zug muss arbeiten muss. Aber wird sicher die ersten paar Tage da sein. Und das andere ist ein sehr guter Fotograf und hat uns auch gesagt, dass er da sich ins Zeug legen wird, für ein paar coole Bilder zu machen von uns. Darum, die Erwartungen an Fotografen sind natürlich wie gewohnt hoch. Aber ich weiss auch, dass das andere die erfüllen wird.
Hoffen wir es doch. Ich glaube, er wird das machen. Vielleicht noch zu der zweiten Frage, Oski, die du gemeint hast. Ist, kommt von der Ilaria Imboden. Die kennst du wahrscheinlich auch, Fadri.
Mhm. Das ist meine Freundin.
Genau. Die Frage von der Ilaria, was ist denn das Beste, was du aus diesen Rennen kannst mitnehmen kannst, jetzt auch für deine persönliche Zukunft als Mountainbiker?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Aber ich glaube schon, dass ich mich...
Also sie wäre ja nicht deine Freundin, wenn sie keine schwierige Frage stellt,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Nein, ich glaube, dass ich natürlich sportlich was kann mitnehmen kann. Aber vor allem auch im Mentalen, weil so Rennen sind nicht immer nur einfach, also Etappenrennen an sich, aber halt auch Partnerrennen. Man hat da wie zusätzliche Schwierigkeiten auch. Es ist mega cool, wenn man halt das Ganze auch im Team kann erleben kann. Aber ich glaube, dass ich da mega, mega viel kann mitnehmen für die Zukunft.
Perfekt.
Hoffen wir es. Ja,
wünschen wir dir das Beste natürlich, wenn es dann losgeht am Samstag. Und für die es in der Schweiz verfolgen wollen, wo kann man das machen?
Es gibt einen Livestream auf YouTube. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn der losgeht, aber ich glaube, jeden Tag um 7:30 oder 7:30 ist ja, glaube ich, noch Zeitverschiebung dazwischen, eine Stunde. Aber ja, man kann das live schauen auf YouTube. Gibt es einen Livestream. Echt cool gemacht auch. Und kann ich empfehlen.
Sehr gut, schauen wir natürlich.
Genau, natürlich. Und dann sind wir eigentlich schon am Schluss vom grossen Teil des Interviews. Jetzt kommen wir noch zu den kleinen, spannenden, lustigen Sachen, wo es auf dich der Fall kommt, was du uns da bietest. Und zwar eben die 11 Fragen zum Ergänzen. Und mittlerweile haben sich die so ein bisschen etabliert bei unseren Gästeinterviews und der Oskar und ich tun uns abwechseln. Letztes Mal hat der Oski angefangen, am besten, nein, jetzt fährst du an mit der ersten Frage, Oski, machen wir es so.
Genau, also gut. Ja, die erste Frage, die klassische Frage von Voline. Von drei, bist du Typ Hund oder Typ Katz?
Typ Katz.
Dann zweite Frage ist, musst du ergänzen, ich bin ein richtiger...
Chiller.
Frage 3, Langläufer oder Mountainbiker?
Ja, Mountainbiker.
Dann Frage 4, Unterländer im Engadin sind?
Immer willkommen, aber manchmal nervig.
Gute Antwort. Frage 5, der beste Ort zum Mountainbiken?
Ja, muss ich natürlich Engadin sagen, aber ich muss sagen, Stellenbosch, wo wir jetzt gerade sind, hat mir jetzt die zwei Tage... ja, schon auch sehr gepackt.
Gut, das ist gut, weil dann in Engadin kann ich auch mal gehen. Auf Stellenbosch wird schon schwieriger. Gut, Frage 6. Was wäre dein Traumrennen?
Ein Marathon-WM im Engadin.
Das hast du jetzt müssen sagen.
Sehr
klar, das passt dazu, gell?
Ja, absolut, absolut. 7. Was ist die wichtigste Lektion, die du beim Mountainbike gelernt hast bis jetzt?
Ja, das ist schon sehr plakativ, aber dass man nie ja, das Ziel erst bei der Ziellinie ist. Dass man gerne bis zur Ziellinie geht, ja. Im Guten wie im Schlechten. Das
ist schon ein bisschen philosophisch, ja.
So, ja.
Perfekt, dann Frage 8 ist, falls du angegriffen wirst von einem wilden Tier beim Cape Epic, gegen welches wilde Tier würdest du im 1 gegen 1 können gewinnen?
Das ist eigentlich egal. Ich muss ja nur schneller sein als dann drin, mein Partner. und ich glaube, ich bin ein bisschen sprintstärker als er.
Nicht schlecht.
Von dem her, ja, wir würden jetzt Rennen glaub, machen, aber ja, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
Sehr gut, aber du hast auch eine Antwort. Frage 9. Wenn du eine Superpower könntest haben, welche wäre es?
Den Kopf können abschalten. Komplett.
Ich habe jetzt gemeint, du sagst den 1000 Watt Sprint, aber...
Ah, den habe ich
ja. Den natürlich. Genau, dann die 10. Frage.
Nein, okay, das ist vielleicht eine realistische Superkraft, ja.
Sehr schön. Ja, sehr wichtig, macht Sinn. Eben die 10. Frage. Wann gehst du voll rein?
Ja, eigentlich immer, wenn der Startschuss fällt. Weil ich bin ein bisschen langsam starter, dann muss ich eigentlich dort schon voll rein, dass ich überhaupt mitfahren kann mit allen. Also eigentlich ab Kilometer null voll rein.
Sehr gut.
Ist noch spannend, eben viele Sportler tun es wirklich einfach aufs Rennen beziehen. Aber ja, es macht auch völlig Sinn, ist absolut berechtigt. Ist mir gerade einfach aufgefallen, sorry, Fadri. Oski, du.
Ja, im Ausgang gehe ich natürlich auch voll rein.
Jawohl, das habe ich gemeint.
Das wolltest du beziehen. Das ist gemeint, ja. Oder?
Gut, und jetzt noch abschließende letzte Frage. Wo sehen wir dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren sehen wir uns wahrscheinlich am nächsten Athletes Network Event.
Aber dann auch.
Nein, ich hoffe, dass wir uns früher schon mal sehen. Natürlich. Aber dann sehen wir uns fix.
Das sowieso, aber dann bist du hoffentlich auch Cape Epic Sieger, hä?
Ja, das sehen wir dann. Aber würde ich nehmen, ja.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt bestimmt in 5 Jahren Cape Epic Sieger.
Perfekt.
Gut.
Gut, dann ja. Sind wir durch die 11 Fragen durch. Wir haben noch eine allerletzte Rubrik, die wir stiefmütterlich behandeln, obwohl sie schon lange eigentlich rausgerührt werden sollte. Und zwar ist das unsere Trainingssongs. Und wir würden dich gerne fragen, ob dir spontan ein Song einfällt, wo du besonders gerne dazu trainierst, wo dich seit deiner Karriere als Mountainbiker ein bisschen begleitet tut und ob du uns den würdest angeben, dass wir den könnten in unsere Voline Trainingsbanger Playlist rein tun.
Mhm. Ja, da kommt spontan A Sky Full of Stars Hartwell Remix in Sinn. Ich
würde
euch da noch die richtige Version schicken, aber der begleitet mich vor allem vor den Rennen, um so ein bisschen in die Gamezone reinkommen.
Ein bisschen visualisieren, oder?
Genau.
Sehr geil. Ja, dann sind wir am Schluss von unserem Interview mit dem Fadri. Fadri, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, auch im Dunkeln, ohne Hauptstrom. Das Internet ist auch noch kurzfristig ausgefallen. Ja, merci vielmals, bist du bei uns gewesen.
Hey, ja, merci vielmals. Hat Spass gemacht. Yeah. Und nächstes Mal wäre cool, wenn ihr euch auch gesehen oder ihr mich auch gesehen, aber ich glaube, das bringen wir an.
Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Fadri. Wir geben dir natürlich noch die Möglichkeit, dich zu promoten. Also, du darfst gerne noch dein Instagram und so weiter bei uns pluggen. Also du darfst gerne sagen, wo man dich verfolgen kann in den nächsten paar Tagen. Oder auch halt einfach grundsätzlich in Zukunft, hoffentlich.
Ja, Instagram werde ich sicher ab und zu mal was posten. Aber ja, schaut es mal in Livestream rein. Ich bin zwar nicht sicher, ob ihr uns dann dort auch wirklich sind, aber ja, bin gespannt.
Perfekt.
In dem Sinn, dann. Danke, sind ihr dabei gewesen. Heute hat es nicht so viel Ausdauer gebraucht beim Zuhören, weil es ist extrem spannend gewesen. Danke dem Fadri. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify 5 Sterne bewerten. Das freut mich, den Oski und den Fadri.
Yes.
Und ja, wir versuchen jede Woche für euch das Beste aus dem Sport mitzuteilen und unsere Liebsten ein bisschen zu unterhalten.
Genau. Und hört unsere Playlists auf Spotify mit allen Trainingsbangers. Folgt uns auf Instagram, dann findet ihr uns unter vollinen-podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. In dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen.
Ciao.
Fadri, darfst du auch noch?
Ciao.
'Voll inne', der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.